Ausschusssitzung Nummer 69. Rainer Füllmich im Interview auf BittelTV.
Herzlich willkommen, Rainer. Jetzt zum zweiten. Herzlich willkommen bei BittelTV. Corona-Ausschusssitzung Nummer 69.
Ja, tatsächlich, Nummer 69. Hallo, Roger. Ja, war mal wieder nur Deutsch. Das wird sich demnächst wieder ändern. Aber das, glaube ich, war mal Zeit, dass wir mal ausschließlich auf Deutsch was gemacht haben. Das wird übrigens die ganze Zeit jetzt inzwischen auch das Deutsche simultan übersetzt ins Englische, weil wir einfach extrem viele Leute aus dem englischsprachigen Ausland haben, die uns zuhören. Deswegen macht das großen Sinn. Also zum Beispiel wird am nächsten Sonnabend in San Francisco eine große Rallye organisiert von den Leuten, die uns als Ausschuss gesehen haben und die sich dann an uns gewendet haben. Die haben sich noch nicht bei uns geoutet, das ist aber auf Rat der Anwälte geschehen. Ich hatte das kürzlich mal erzählt, ist ein Drittel der Polizisten, ein Drittel der Feuerwehrleute und so weiter, die aussteigen wollten. Sie bleiben aber im Job jetzt und führen lieber Rechtsstreite, als auszusteigen. Und inzwischen ist es weit über diese Gruppe hinausgegangen. Ich habe die gerade mit Kennedy und ein paar anderen Leuten connected. Die planen da eine große Rallye für nächsten Sonnabend. Da sollen nicht nur die Bediensteten aus dem öffentlichen Dienst dabei sein, sondern es soll jedermann dabei sein. Inzwischen scheint das Ganze, also die Wut über die Sauerei, die hier abgeht, scheint wohl auch den größten Teil der Bevölkerung erreicht zu haben. Mal sehen, was da nächsten Sonntag passiert.
Ja, es ist ja wirklich momentan in den ganzen Ländern was los. Wir haben auch Brasilien gesehen, Hunderttausende von Menschen auf der Straße, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Es wird immer heftiger. Es spitzt sich zu. Österreich gibt es ja schon so weit, dass du gewisse Länder gar nicht mehr einfliegen kannst ohne Impfung. Also es ist wirklich dann ein Impfzwang. Amerika gibt Gas. Biden hat ja gesagt, glaube ich, um die 60 Millionen oder 100 Millionen Amerikaner sollen zwangsgeimpft werden. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gemütlich, weil Amerika ist ja bekannt, dass sie recht patriotisch sind. Hast du da Amerika schon sonst noch Informationen bekommen, was da abgeht?
Ja, ich hatte am letzten Mittwoch, war das, glaube ich, einen Zoom-Call mit sämtlichen internationalen Kollegen, die hier eine Rolle spielen. Und in Südafrika läuft schon, entweder ist sie angelaufen oder läuft jetzt an, eine große internationale Klage. Scheint sehr gut vorbereitet zu sein. Die Kollegin, die da im Zoom war, hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich kannte den Kollegen, mit dem wir dabei geholfen haben, eine große Klage zusammen mit unseren Experten in die Wege zu leiten, die eigentlich schon vor ein paar Wochen eingereicht hätte werden sollen. Der war dabei, aber auch die Amerikaner waren dabei. Und da gibt es jetzt eine Serie von Sammelklagen, die in Kalifornien erhoben werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für jede Gruppe, Class Action heißt ja Gruppenklage, ob für jede Gruppe eine gemacht wird, also für die Firefighters, für die Police Officers und die anderen öffentlich Bediensteten, oder ob eine darunter ist, das ist ja eigentlich unser Hauptbestreben, die dann in eine internationale Sammelklage umgewandelt wird oder eine schon fertig ist dafür. Das werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Ich bin ja immer nur eingeschränkt in der Lage, dabei mitzuspielen, da ich im Moment ja auch noch diesen ganzen Wahlkampfkram mache. Mhm. Da war ich gestern in, wo war ich denn überhaupt? Gestern und heute in Magdeburg und davor in Stendal. Da musste ich gestern dann zwischendrin unterbrechen, weil ich noch in eine Zoom-Konferenz musste, die aus Gründen, da gab es eine Feier wegen der 9-11-Geschichten und da habe ich den Vortrag zu Corona gehalten. Ich habe mir den Kram mal angehört, den die anderen Kollegen, das sind sehr viele Anwälte gewesen, da zusammengetragen haben und ich muss schon sagen, die meisten von uns haben ja in der Zwischenzeit zumindest Zweifel daran, dass das mit 9-11 so gelaufen ist, wie es uns erzählt wird. Und ich muss schon sagen, die Zweifel sind dann so groß geworden, dass ich davon überzeugt bin, dass das zumindest in weiten Bereichen uns falsch dargestellt worden ist, um es mal ganz, ganz, ganz vorsichtig zu sagen.
Ja, also WTC 7 sieht man ja da ganz klar in der Zeitlupe die Sprengungen. Das hat auch der Daniele Ganser schon von Jahren aufgezeigt. Wir haben auch ein Video zusammengeschnitten, mein Team, wo man sieht, dass bei zwei Aufnahmen sieht man kein Flugzeug, wo er reinkommt. Man sieht nur die Explosion. Also es wird ja behauptet, dass das mit irgendwelche Technik eingebaut werden sollte. Und da gibt es noch eine dritte Aufnahme, wo diverse Leute auf einer Terrasse sind und man hört keinen Fluglärm. Also wenn so ein großes Flugzeug kommt, da würdest du den Fluglärm einfach hören. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Also irgendwas war da super komisch. Schaut euch das Video selber an auf dem Kanal, Telegram-Kanal, das habe ich da reingestellt. Entscheidet selber, was ihr davon hält. Also das ist schon sehr speziell. Aber du warst ja auf Wahlkampf, hast du gesagt. Du hast ja da noch ein Video gemacht. Das war sehr spannend. Ich wusste es zuerst nicht. Mir hat dann ein Zuschauer das Video geschickt. Rainer gibt Vollgas, Kanzlerkandidat.
Wie kam das? Ja, es war urplötzlich kam das. Wir hatten ja schon mal unser Planspiel. Ne? Das hat ja für ein bisschen Verwirrung gesorgt, aber es ist überwiegend ganz, ganz positiv aufgenommen worden, besonders im Ausland, die gehofft haben, dass es alles wahr ist. Wir haben denen dann erklärt, das wird schon wahr werden. Wir werden schon dafür sorgen, dass es wahr wird. So, und dann kam vollkommen überraschend aus der Partei Die Basis dann diese Idee, einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Und da sehr überraschend, dann mussten sich die Leute, die sich zur Wahl stellen wollten, als Kanzlerkandidat mit einem maximal dreiminütigen Video bewerben. Haben wir gesagt, klar, das machen wir doch. Und Viviane hat es auch gemacht. Und ich kenne auch noch ein paar andere, die das gemacht haben, wo ich auch jedes Mal denke, die könnten das auch. Ne? Die Leute, die da sich zur Wahl gestellt haben, also zumindest eine ganze Reihe davon, bin ich davon überzeugt, wären durchaus in der Lage, das, was Frau Merkel macht, 10-mal zu toppen. Jedenfalls in positiver Hinsicht. Ne?
Ja, definitiv. So, Rainer, jetzt sind wir natürlich aber gespannt auf die Zusammenfassung vom Freitag. Was hast du zu berichten?
Ja, wir haben angefangen mit dem Kollegen Wilfried Schmitz, der schon seit vielen Jahren, schon lange vor Corona, gesehen hat, dass politisch und gesellschaftspolitisch insgesamt einiges aus dem Ruder gelaufen ist. Er sieht als Rechtsanwalt, so wie wir leider auch das sehen müssen, zumindest in Deutschland, dass im Moment der Rechtsstaat, ich habe das mal so bezeichnet, ein rauchender Trümmerhaufen ist. Das muss man so formulieren. Viel übrig ist da nicht mehr. Martin Schwab hat mir vorhin noch erzählt, dass er noch wieder ein paar Sachen verhandelt hat, wo man sich eigentlich nur noch an den Kopf fassen kann. Einer meiner Kollegen war hier in Hildesheim im Gericht und hat einen Fall verhandelt, wo es um Masken in einer Zahnarztpraxis ging. Da wurden, einige Leute haben Masken getragen, andere eben nicht und irgendjemand hat die dann verpfiffen, so wie es im Moment eben üblich ist. Das kam dann zu einer Gerichtsverhandlung, weil das Bußgeld nicht bezahlt wurde. Und so wie es jetzt sehr häufig der Fall ist, und da muss man dann sagen, insofern kann man dann doch nochmal den Rechtsweg beschreiten, wenn man sich wehrt gegen ein Bußgeld. So wie es jetzt sehr häufig der Fall ist, wird da einfach nur geblufft. So wie auch alles andere, was wir um uns herum, weitgehend alles andere, was wir um uns herum sehen können, einfach nur eine Illusion ist. Es ist auch da geblufft worden. Es kam also zur mündlichen Verhandlung und die Akte war leer. Das heißt, die andere Seite, der Staat, der Staatsanwalt, der hier was beweisen muss, immerhin, diese Regel gilt ja noch so ein bisschen, wir müssen ja nicht unsere Unschuld beweisen, sondern die unsere Schuld, die hatten nichts, was sie beweisen konnten. Aber jetzt wird es richtig grotesk. Denn so hat es der Kollege mir berichtet, der Staatsanwalt hatte also nichts in der Akte. Als der Kollege dann gefragt hat, ja, wollen wir denn hier Zeugen hören oder so, könnte ein bisschen schwierig werden. Das hat der Kollege vorher auch gesehen, dass nichts in der Akte war. Der Richter hat dann gesagt, ach, wenn das so ist, dann stellen wir doch die Sache ein und du, der Beklagte sozusagen, du trägst die Kosten. Ich habe gesagt, nö, wie denn das? Ist doch Blödsinn, weiß doch gar nicht. Ich stelle hier einen Antrag auf Freispruch. Drucks, nein, aber dann geht's ja weiter. Dann hat der Richter dann, als er gesehen hat, mein Kollege geht nichts, der geht keinen Schritt zurück, hat er sich quasi noch beim Anklagevertreter, beim Behördenvertreter entschuldigt. Also das ist wirklich, wirklich nicht mehr zu toppen, außer vielleicht in Nordkorea oder so. Aber vielleicht geht er eines Tages dahin, wenn seine Karriere hier etwas vorzeitig beendet werden wird. Dann, dass das hier keinen Bestand haben wird, das dürfte klar sein. Jedenfalls am Ende war es ein Freispruch. Wilfried Schmidt sagt also völlig zu Recht, vergiss es, der Rechtsstaat ist kaputt wie nichts anderes, nicht erst seit gestern. Wir müssen hier anders vorgehen. Wir müssen als jedermann, jeder von uns muss als jedermann das tun, was er tun kann, um die andere Seite zu schädigen. Und zwar durch, man könnte es so bezeichnen, durch passiven Widerstand. Zum Beispiel Amazon canceln, Netflix canceln. Das kann man auch noch näher begründen, warum. Er hat uns darauf verwiesen, zwei Bücher von Nicolas Pravda. Das eine ist der Hollywood Code, das andere ist der Musik Code. Da würde man dann genau sehen können, wie diese Strukturen letzten Endes von diesen Great Reset-Typen, Satanisten durchsetzt sind. Alle Abos, die man für einen Mainstream hat, wo man davon ausgehen kann, dass dieser Mainstream zu diesem globalen Mr. Global, sagt Kerstin Austin Fitz, dazugehört, alles kündigen, Kirche nicht mehr hingehen, die Kirchen haben sich hier zum Affen gemacht, Interessenverbände, die es gibt, verlassen gegen die Kammern, manche von uns müssen ja, ich zum Beispiel als Anwalt, Ärzte ebenfalls, Mitglieder in Kammern sein, einfach die Zahlungen einstellen und darauf hinweisen, dass die nichts für uns tun, sondern, das ist aber nicht neu, sondern das ist schon immer so gewesen und dass es deswegen auch keinen Grund mehr gibt, irgendwelche Zahlungen zu leisten. Vielleicht sogar eigene Vereine für nicht Geimpfte gründen, auf jeden Fall sich vor Ort mit den Menschen vernetzen, weil viele sind einsam, das haben wir immer wieder gehört. Und da ein Netzwerk aufzubauen, wo man sich trifft, wo man zusammen miteinander reden kann, das hilft schon sehr. Also Netzwerk derer, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber warum nicht auch die Geimpften mit dazu packen? Denn immer mehr, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland sagen, oh mein Gott, auf keinen Fall nochmal sowas, weil sie selber merken, was los ist. Gibt da ja dieses Video, das hast du vielleicht auch schon gesehen, von den Kollegen Elmar Becker und Holger Fischer, glaube ich, die in einer Arztpraxis unterwegs sind und sich da mit ein paar Ärzten die Blutbilder von den Geimpften ansehen und dann ziemlich schockiert sind. Also da sollte man nicht abgrenzen, aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Leute, die einen Ansprechpartner brauchen und im normalen Leben in Anführungsstrichen keinen mehr finden, dass die wieder jemanden haben. Also solche Netzwerke bilden, in denen man sich auch trifft. Der Weg zurück jedenfalls, von dem manche ja sprechen, den gibt es tatsächlich nicht mehr. Das, was wir da hinter uns gelassen haben, das wollen wir ganz bestimmt nicht mehr wieder haben, denn jetzt, wo wir erkennen können, was das für ein getürktes Gebäude war, auf tönernen Füßen stehend und ausschließlich auf Ausplünderung angelegt, das will keiner mehr. Lebensfreude, so sagt Wilfried Schmitz, entsteht durch eigenes aktives Tun. Da hat er ja recht. Ne? Anstatt sich berieseln zu lassen, kann man immer rausgehen. Er sagte, er war kürzlich bei irgendwelchen Freunden im Garten, hat da ganz neue Leute kennengelernt und hat da richtig gute Gespräche geführt. Ist vielleicht wirklich besser, als sich auf Netflix oder Amazon das neueste Machwerk anzugucken, was uns dann im Wege des Predictive Programming zeigt, wie wir als Transhumanisten aussehen. Das können wir uns ersparen. Echte Boykotte, das ist meine persönliche Überzeugung, kann man auch bringen. Man kann offiziell zu Boykotten aufrufen. Hier in Deutschland das Verfassungsgericht, zumindest war es mal so. Wir wissen nicht, ob unter dem neuen Vorsitzenden, unter dem neuen Präsidenten, dessen Ziel es ja offenbar ist, die Demokratie endgültig zu erledigen, ob es immer noch so ist. Aber hier in Deutschland kann man mit Boykotten arbeiten, wenn man vernünftige Gründe angibt. Da gibt es ein sehr berühmtes Urteil, das Lüth-Urteil aus den 50er Jahren. Das war ein Senatsmensch in Hamburg, Herr Lüth, der gegen einen Filmemacher namens Veit Harlan aus dem Dritten Reich vorgegangen ist, weil der hat ein ganz böses Machwerk gemacht, das heißt Jud Süß, weil der nach dem Krieg schon wieder Karriere gemacht hat. Dann hat er zum Boykott von dessen Filmen aufgerufen. Und das Landgericht und das Oberlandesgericht Hamburg haben diesen Boykottaufruf verurteilt. Das darf er nicht, haben es ihm verboten. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, doch, das darf man. Unter diesen Umständen darf man das, haben es auch genau begründet. Also auch das halte ich für eine legitime Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen könnte. Unter dem Stichwort Lüth-Urteil kann man das finden, findet das jedermann. Massen-E-Mails hat Wilfried dann auch noch an Bundesliga-Vereine, Aldi, Rewe und so weiter geschickt und hat denen gesagt, warum er mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. Ich glaube, dass all das was bringt. Ich glaube, dass es so ist, dass jede kleine Tat, die man hier vollbringt, irgendetwas bewirkt. Nichts bleibt ohne Spuren. Warum nicht auch das? Wovon er meint, Abstand nehmen zu sollen, aber das ist uns auch klar, ist Maskenzombies, mit denen hat es keinen Sinn mehr, Gespräche zu führen. Das sind die überzeugten Leute, da geht nichts mehr. Die berühmten 40%, wo doch noch was gehen könnte, da macht es noch viel Sinn. Er sagt jedenfalls Eigenverantwortung. Jeder von uns muss sehen, dass er selbst verantwortlich ist. Und in seinem eigenen Umfeld kann er mit den eben überschlägig geschilderten Aktionen was bewirken. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und am Ende hat er dann noch gesagt, sagt den anderen einfach, fickt euch. Naja, ob das der richtige Rat ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn das eine Fernsehsendung gewesen wäre, dann wäre es, hätte es einen Beep gegeben. Aber unterm Strich kann man bei Wilfried immer davon ausgehen, dass er jedenfalls sehr, sehr gut informiert ist, sehr, sehr belesen ist er. Und diese Ratschläge sind ja vernünftige Ratschläge. Ne? Das geht über das hinaus, was der Normalbürger vielleicht erwartet. Also man kann nicht mehr glauben, dass irgendjemand uns an die Hand nimmt, das ist lange genug geschehen, und uns dann aus diesem dunklen Loch rausführt. Wir müssen das sein. Wir sind die Kavallerie. Diesmal kommen wir als Kavallerie. Eine andere Kavallerie wird es nicht mehr geben. Das haben die Leute in San Francisco erkannt und deswegen nächsten Sonntag soll da jedenfalls was abgehen. Ja, danach kam der Kollege Forsthuber aus Österreich, der sich auch im spanischen Recht gut auskennt und uns da ein bisschen was berichtet hat. Die Rechtsprechung auf Regionalsebene ist da sehr viel unabhängiger, als sie das bei uns ist. Bei uns in Deutschland wird am Ende alles vom Bundesgerichtshof festgezurrt. Wenn also unterschiedliche Oberlandesgerichte unterschiedliche Rechtsmeinungen vertreten, dann soll der BGH dafür sorgen, dass das vereinheitlicht wird. Das ist übrigens einer der Punkte, wo auch ich sagen würde, nein, das brauchen wir nicht mehr. Jede Region soll ihre eigene Rechtsfindung haben und wir brauchen auch am Ende zumindest einen Teil gewählte Richter, so wie das in den USA auch der Fall ist. Aber er sagt, da gibt es ganze Regionen inzwischen. Die letzte Region ist in Galizien, wo die Rechtsprechung den grünen Pass verboten haben oder gesagt haben, diese Pflicht kann es nicht geben. Auf den Kanaren, das haben wir schon mal gehört, vor ein paar Wochen. Und in Andalusien ist das genauso festgestellt worden. Die haben festgestellt, dass diese Pflicht unangemessen ist, unverhältnismäßig ist und außerdem nicht geeignet ist für irgendwelche echten Bekämpfungen. Die zugrunde liegenden Grundlagen sind völlig untauglich für die Verpflichtung, einen grünen Pass ausstellen zu lassen. Im Übrigen sei das, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Verletzung des Datenschutzes, der Privatsphäre. Diese Informationen gehen immer nur die nächsten Angehörigen oder einen selbst was an. Aber das soll nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Ja, hier greift dann also tatsächlich ein Fremder in die Privatsphäre ein. Am Ende muss man das ja seinem Arbeitgeber oder sonst wem zeigen. Das kann nicht angehen. Die Verordnungen, die es dort in Spanien genauso gibt wie hier, die werden schlussendlich von den Richtern noch genehmigt. Das ist hier ein bisschen anders. Also wenn die sagen, nö, ist nicht, dann ist Schluss. Hier müsste man so eine Verordnung, nicht eine Verordnung, aber ein Gesetz müsste man als Richter vorlegen, damit das Verfassungsgericht entscheidet, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber in Spanien ist es jedenfalls so, dass wenn ein Richter sagt, das läuft hier nicht, dann ist Schluss mit so einer Verordnung. Das haben die Richter eine Weile mitgemacht, aber so hat er es formuliert, jetzt reicht's denen. Der Geduldsfaden ist ihnen gerissen. Die Lockdowns und die Masken werden jetzt immer mehr von den Gerichten überprüft. Hier hat, das ist schon ein bisschen ermutigend, würde ich sagen, eine Korrektur dieser Maßnahmen durch den Rechtsstaat stattgefunden. Allerdings, wir haben dann nochmal nach den Impfungen gefragt. Ich glaube, Viviane oder Antonia haben nach den Impfungen in Spanien gefragt. Da sagt er dann, da haben wir schon sowas wie ein Kadavergehorsam. Ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Teil lässt sich aus medizinischen Gründen impfen. Das heißt, nicht viele Leute glauben daran, dass das alles so ist, wie die Mainstream-Medien und die Regierung denen das erzählt. Die meisten nur deshalb, weil sie mal wieder ein Eis essen wollen, weil sie mal wieder Urlaub machen wollen. Also die Gründe, die keine guten Gründe sind, sein eigenes Leben zu gefährden. Ne? Ja, aber er weist auch darauf hin, Tschechien, Ungarn, Portugal, Spanien in Teilbereichen, Schweden, alle fast frei, beziehungsweise mit gar nicht wirklich durchgesetzten Maßnahmen. Die scheinen so ein bisschen mitzuspielen, aber nicht wirklich. In den zentraleuropäischen Staaten, hier sind die Scharfmacher, bei uns zum Beispiel. Nach dem Motto, impfen, dann bist du frei, so hat er es formuliert. Da haben andere schon härter formuliert. Ja, dann ist er nochmal allgemein auf die Lage in Österreich gekommen. Was ist denn, wenn du jetzt also ein Kind hast und deine Frau sagt, ich möchte das aber impfen lassen, du sagst, mache ich nicht. Oder wenn du einen Sorgerechtsstreit hast und der wird so geführt, dass, so wie früher, es war eine Weile Mode, dass man sagte, das Kind wird missbraucht und dann hast du schon so ungefähr gewusst, wo die Reise hingeht. Und jetzt sagst du, ja, aber mein Mann will nicht, dass das Kind geimpft wird. Was macht man da? Ne? Genauso, genau dasselbe wie hier in Deutschland. Man muss versuchen, solche Sachen nicht in die Gerichte kommen zu lassen. Denn zurzeit, so sagt es auch der Kollege Forsthuber, besteht die einfach zu große Gefahr, dass die Richterschaft so voll auf Regierungslinie ist, dass sie im Zweifel demjenigen das Sorgerecht gibt, der für die Impfung ist. Es sollte nicht so sein, aber so ist es. Also nicht ins Gericht gehen. Eine andere Sache, die ich gar nicht wusste, ist, dass es in Österreich überhaupt gar keine Überprüfung der Medizinprodukte gibt. Also niemand prüft, was ist, funktionieren die, was ist da drin. In Österreich ist das nicht möglich oder ist es nicht üblich. Das, worauf man sich da offenbar verlässt, sind die Angaben des Herstellers. Das ist das Einzige, was als Überprüfung von Medizinprodukten gilt. Schon ein bisschen komisch. Hat uns dann noch ein paar Beispiele es gibt da so ein, den gibt es überall sonst auch, so ein Gurgeltest für die Kinder. Ne? Mhm. Und da haben inzwischen eine Reihe von Kindern erzählt, dass das Zeug, was man, dem man da gurgeln soll, sehr merkwürdig schmeckt, chemisch schmeckt, da stimmt irgendwas nicht. Man sagt, da ist das eine Verschwörungstheorie. Nach allem, was wir bisher erlebt haben, würde ich mal sagen, lieber nicht, sondern lieber mal überprüfen, was da drin ist. Was ist das für ein Zeug, mit dem da gegurgelt wird? Anderes Beispiel hat er genannt, eines 10-jährigen Mädchens, das sich nicht testen lassen will, weil sie sagt, die anderen denken dann, falls das positiv ausfällt, ich bin vergiftet. Da wurde dann wurde dann der Schulbesuch versucht zu erzwingen. Sie wollte ja nicht in die Schule gehen, weil sie sich da testen musste, hat sich gewehrt und er sagt, es ist ganz furchtbar, aber das sind wahrscheinlich genau die Bilder, die wir brauchen. Das sind die Bilder, die wir brauchen, damit die anderen 40% endlich von ihrem Zaun runterkommen und sagen, jetzt ist das wirklich gut. Das wird passieren. Das passiert in immer mehr Bereichen auf der ganzen Welt, auch übrigens in Australien und Kanada, wo man nach dem, was wir immer so hören, davon ausgehen muss, dass sie schon halb tot sind. Sind sie aber nicht. Auch da rührt sich sehr viel. Es gibt das Video eines Bundessenators, Federal Senator aus Australien, der laut und deutlich sagt, dass das hier ein Verbrechen ist, was abgeht und dass er sich dafür einsetzen wird, dass es beendet wird. Also überall geschieht was, auch wenn die Mainstream-Medien versuchen, uns etwas anderes glauben zu machen. Ja, was hier, so fasst er es zusammen, die Regierung seit 1,5 Jahren auftischt, hat mit Rechtsstaat jedenfalls gar nichts mehr zu tun. Das ist nicht nur für Österreich korrekt, das ist sicherlich auch in der Schweiz korrekt, das ist in all den Ländern korrekt, Zentraleuropa, wo mit dieser massiven Gewalt versucht wird, Menschen unter Druck zu setzen, sich impfen zu lassen, sich testen zu lassen und so weiter. Er hat einen neuen Helden, hat er gesagt, das ist ein Polizeivertreter, den Namen hat er nicht genannt, der sich in Österreich offenbar hingestellt hat, gesagt, wir sind nicht dazu da, Geimpfte und Ungeimpfte zu überprüfen, wir haben was anderes zu tun. Er sagt, vielleicht ist das ein stiller Protest. Vielleicht ist das ein stiller Protest. Allmähliches Aufwachen beginnt jedenfalls auch in der Justiz in Österreich. Hat er von einem Fall berichtet, wo er verhandelt hat und als er rausging, hat er sich nochmal umgedreht gesehen, wie der Richter da offenbar in tiefes Nachdenken versunken ist. Also die wissen natürlich, dass sie wenn sie in solchen Fällen den Mann, der keine Maske getragen hat oder sie nicht richtig getragen hat oder den Abstand nicht eingehalten hat, die wissen ganz genau, dass sie das Recht beugen. Das wissen die. Die Frage ist, können die das mit ihrem Gewissen vereinbaren, beziehungsweise wie lange können sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren? Aber sie wissen ganz genau, wenn sie da Leuten 500 Euro oder in Australien hören wir ja von 5.000 Euro Dollar Strafe, wenn jemand an der Demo teilnimmt. Die wissen natürlich, dass sie das Recht beugen. Aber aus Feigheit beugen sie es einfach weiter. Mal sehen, wie lange das gut geht. Irgendwann bricht das Ganze. Ich schicke dir da nochmal einen Link rüber eines hervorragenden Berichts. Ist in Englisch, ist ein amerikanischer Schreiber, glaube ich, der ziemlich cool darlegt, wie man das Haus zum Einstürzen bringt. Nicht dadurch, dass du mit rationalen Argumenten auf die andere Seite eindrischst, weil das ist zumindest oben an der Spitze, diese 30%, das ist wie ein Kult, da kommst du nicht durch. Sondern du musst die dazu zwingen, das Ganze auf die Spitze zu treiben. Mhm. So, dass es auch die bis dahin ja Hypnotisierten, sodass sogar die merken, oh Gott, das geht jetzt gar nicht mehr. Ist ein super Artikel. Wie gesagt, schicke ich dir rüber. Die Menschen werden immer wacher, auch deshalb, weil eben die Nebenwirkungen sich nicht verheimlichen lassen. Er berichtet von einem 50-jährigen, total fitten Mann, der nach 2 Impfungen schwer krank ist und er sagt, die 3. Impfung läuft für mich ganz sicherlich nicht mehr. Also an sich eine gute Tendenz, nicht nur in Spanien, wie er berichtet hat, sondern eben auch in Österreich. Ja, ziemlich interessant war dann Herr Fiedler, Markus Fiedler, den hatten wir schon mal. Wolltest du was fragen zwischendrin, Roger?
Ja, ich wollte nur sagen, wir hatten heute aber noch ein interessantes Gespräch. Zufälligerweise, es war wirklich spannend. Ich versuche da mit den Touristen ja auch mal zu reden. Das waren eine aus Südafrika, aber pendelt hin und her, aber glaube ich aus dem Ostblock. Da hat sie ein bisschen erzählt, sie hat natürlich keine Ahnung, wer ich bin. Und dann sagte sie, ja, es ist schon speziell, sie kennt jemanden sehr hoch in AstraZeneca und in Pfizer, ziemlich Top-Management. Und was speziell sei, die hätten die Verträge schon im Juni letzten Jahres unterschrieben. Und ich so, wie bitte? Und dann habe ich natürlich nachgefragt und dann hat sie auch schon gemerkt, ob ich Journalist bin. Sie sagt, nein. Aber ich habe dann schon gesagt, wer ich bin. Aber sie hat gesagt, sie möchte da niemand in die Pfanne hauen. Aber es ist schon heftig, wenn du sowas hörst. Also Juni letzten Jahres, ich weiß leider nicht, welches Land, weil das hat sie mir dann nicht mehr gesagt. Aber du müsstest mal vorstellen, was das heißt.
Ja. Also mich überrascht das alles gar nicht mehr. Die Tatsache, dass das hier eine lang geplante Aktion ist, nicht erst seit Juni letzten Jahres, die kann eigentlich niemanden, der sich ein bisschen näher mit den Hintergründen beschäftigt hat, kann niemandem entgangen sein. Das ist ein lang gehegter Plan, der aber offenbar zu früh ausgerollt worden ist. Also ich glaube schon, dass er eigentlich noch ein paar Jahre länger hätten ins Land gehen sollen und dass deswegen, weil man hier in einen Frühstart gezwungen worden ist oder sich gezwungen sah, in einen Frühstart zu gehen, dass gerade deswegen so viele Fehler passieren, die uns in die Hände spielen.
Ja, und was schön ist, auch bei uns vielleicht ein kleiner Lichtblick in der Schweiz, da gibt es auch eine Gruppe immer mehr Whistleblower in der Pflege. Es ist so, dass wenn du in den Spital kommst, und du hast den 2. Peaks bekommen, dass du 14 Tage lang immer noch den Status ungeimpft hast. Und die meisten, also viele Nebenwirkungen passieren in den 14 Tagen. Und dann weißt du, was das heißt. Darum heißt natürlich auch offiziell in der Statistik, die meisten Menschen, die im Spital jetzt eingeliefert werden, sind ungeimpft. Weil sie in dieses Schema kommen. Und wenn sie länger da sind, dann bleibt der Status erhalten. Und es gibt auch Whistleblower, die gesagt haben, das könnt ihr nachschauen, da gibt es die Gruppe, sie sind gezwungen worden, entsprechende Verschwiegenheitsklausel zu unterschreiben in Bezug auf Intensivstationen, dass sie nicht sagen dürfen, dass sie doppelt geimpft auf der Intensivstation haben. Also da passiert auch sehr viel. Und da ist auch eine, da hat eine schwangere Frau Spital eingeliefert, und sie wollten, dass sie einen PCR-Test macht. Muss man sich mal vorstellen, hochschwanger, Das ist nicht zum Aushalten. Und der Mann hat natürlich gesagt, hey, das geht gar nicht, hat die ganze Familie mobilisiert. Da waren, glaube ich, dann plötzlich viele, viele Leute im Spital, Polizei kam auch. Und diese Frau hat unter Notoperation ihr Kind gebären müssen, weil ich kenne mich da nicht aus. Aber ich habe mir sagen lassen, Frau, Stress und Geburt, das ist ganz eine schlechte Kombination. Und jetzt hat der Mann, wollte das natürlich anklagen, ging auf den Polizeiposten und die Polizei hat das nicht angenommen. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen.
Ja, das wird sich ändern. Das wird sich ändern, Roger. Die Leute lassen sich nicht mehr so einfach abspeisen. Wir werden noch ein bisschen diesen passiven Widerstand auf die Spitze treiben müssen, aber auch die Justiz wird früher oder später in ähnlicher Weise wie in Spanien sagen, jetzt reicht's. Auch wenn sie hier in Deutschland besonders träge ist und besonders obrigkeitshörig und besonders viel Dritte aus dem Ausland braucht. Aber es wird passieren. Wir haben dann Markus Fiedler angehört. Das ist ein Biologe und Wikipedia-Kritiker. Den kennst du bestimmt.
Ja, der ist gut.
Der hat sich diesmal mal ausführlich mit diesem anonymen Rufmordpranger Psiram beschäftigt. Das war spannend, da zu hören. Also da werden offenbar du und ich und alle anderen, die auf der falschen Seite der Macht, nämlich auf der hellen Seite der Macht stehen, die werden da verunglimpft. Ich habe mir das noch nie angeguckt, weil ich habe mal irgendwann einen Auszug davon gekriegt, das war noch nicht mal, also es war wahrscheinlich von jemandem, der nicht wirklich lesen und schreiben kann, gemacht. Und da habe ich mir gedacht, dann brauchst du den Inhalt auch nicht zu sehen. Wer liest so einen Scheiß schon? Aber interessant war, was er festgestellt hat, wer dahinter steckt und mit wem Psiram zusammenarbeitet. Das fand ich schon sehr interessant. Die gehen auf jeden los, natürlich rechts, rechts, Nazi, Nazi, weil mehr ist ja nicht drin im Gehirn, der nicht auf Regierungslinie ist. Insbesondere wer impfkritisch ist, der wird von denen schwer angegriffen. Es sind aber nur ganz wenige Leute, die da echt schreiben. Und dann hat man jetzt einen identifiziert, den Klarnamen hat er noch nicht, aber den wird er wohl auch noch rausfinden, soll ein 52-jähriger Informatiker aus Bochum sein. Und dann sagt er komisch, komisch, da gibt es auch gleichzeitig eine Meldung, dass ein solcher 52-jähriger aus Bochum offenbar gerade zu 4 Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin verurteilt wurde. Dieser 52-jährige Informatiker aus Bochum, der möglicherweise derselbe ist wie der gerade verurteilt worden ist, gegen den wird jetzt ermittelt wegen Kinderpornografie. Ein gewisser Abrax, das den echten Namen kennen wir nicht. Und dazu muss man Folgendes ergänzen. Also, ist ein schwerer Vorwurf, finde ich. Also, ich komme mit dem Vorwurf rechts, rechts, Nazi, Nazi bestens zurecht, weil wir wissen alle, was davon zu halten ist. Kinderpornografie, das ist schon eine richtig harte Nummer, da kommst du nicht mehr raus. Jedenfalls, das läuft gegen diesen wichtigsten Schreiber von Psiram. Wenn er also dich verleumdet, dann kannst du dir im Grunde genommen, kannst du dich entspannt zurücklehnen und sagen, das ist ja offenbar jemand, der dran ist wegen Kinderpornografie, vielleicht muss man das nicht ganz so ernst nehmen. Psiram wird aber empfohlen, unter anderem von den Jusos, von den Grünen, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, von einer gewissen Pia Lamberti, die mir nichts sagt, aber wahrscheinlich irgendwo eine Bedeutung hat. Die finden das alles ganz toll. Dann haben wir uns mal ein bisschen näher angeguckt, oder Markus Fiedler hat sich ein bisschen näher angeguckt, was die sonst noch auf ihrer Website machen, verharmlosen also Satanisten, das finden sie auch alles ganz klasse, finden aber Transhumanisten und Eugeniker klasse. Wir können also zusammenfassend sagen, dieses Portal Psira wird zumindest von jemandem betrieben, der in einem sehr konkreten Verdacht steht, sich kinderpornografisch zu betätigen, und dieses, so fassen wir jetzt mal zusammen, kinderpornografische Portal wird empfohlen von den Jusos, den Grünen, der Amadeo-Antonio-Stiftung, Pia Lamberti, und die Landesmedienanstalten finden das offenbar auch ganz klasse. Die gehen bloß auf Leute los wie KenFM, aber wahrscheinlich sind die Sympathien für Kinderpornografie, Satanismus und Transhumanisten und Eugeniker zu groß bei diesen Leuten, als dass sie sich von dieser Plattform trennen könnten. Fand ich jedenfalls sehr interessant, was er da alles zusammengetragen hat. Das wird wahrscheinlich noch böse, böse Folgen haben. hat noch ein bisschen mehr erzählt, das will ich euch jetzt ersparen, kann man ja in der Sendung, in der Sitzung sehen, wenn man sich es genauer angucken kann, will. Ja, danach haben wir dann endlich wieder richtige Unternehmer gehabt, also richtige Unternehmer, darunter Reinhard Hübner, das ist der Chef der Hübner-Gruppe aus Kassel, die stellen diese ICE-Faltenbalge, also weißt du, wenn du durch ein ICE gehst, dann sind die Wagen ja miteinander verbunden und das sind diese, das nennt sich Faltenbalg und auch diese, wie nennt sich das, Gliederbrücken darunter. Weißt du, wo du drüber gehst, ne? Das muss ja auch verschiebbar sein. Das stellen die her, auch für Straßenbahnen, U-Bahnen, ging jetzt auch über zu Lasererkennung für Blutkrebs und so. Aber das sind die Haupt, das ist der Hauptgeschäftszweig. Es ist ein wirklich großes Unternehmen, also keine kleine Klitsche, sondern 1000 Arbeitnehmer. Er sagt, da gibt es natürlich keinen Impfzwang, wenngleich sein Geschäftsführer, seine Geschäftsführer die Impfung empfohlen haben. Er sagt, ist aber freiwillig. Inzwischen seien aber von der Belegschaft 50-60% geimpft. Der letzte Vorstoß, den er vorgetragen oder vorgeschlagen hatte, war, nachdem auch Susharit Bhakti und die anderen ja gesagt haben, Jungs, lasst euch wenigstens testen. Wenigstens die Dedimere testen, vielleicht Thrombozyten testen, damit man wenigstens sieht, was man normalerweise nicht sehen kann, ob hier eine Gefährdung besteht, Thrombosegefährdung oder so. Da will er mal gucken, ob er das nicht anbietet und dann die Kosten dafür übernimmt für diejenigen, die das freiwillig machen wollen. Impfzwang jedenfalls macht er nicht mit. Er sagt, wir müssen als Unternehmer unsere Freunde kontaktieren. Wir müssen mit denen in Kontakt bleiben. Wir erzählt von seiner Frau, die in Chile ist, Chilenin, 200 Angehörige hat, sind große Familien, die sind alle geimpft, haben aber keine Nebenwirkungen. Das wissen wir dann immer nicht, was ist da passiert, weil wir ja nicht wissen, was in den Chargen drin ist. Kann ja sein, dass er zwischendrin mal, wie viele von uns glauben, Kochsalz benutzt wird. Kann auch sein, dass es aus anderen Gründen noch keine Folgen hat. Sabine Lehmann ist dann gekommen und er sagt, die hat mir auch schon mal, das ist, sie hat ein Bekleidungsmittelgeschäft im Norden in Schleswig-Holstein. Sie sagt, übrigens, Reinhard Hübner sagt, keine wirklichen Einbußen, 10% vielleicht gab es an Einbußen, weil die Bestellungen für Busse zurückgegangen sind, aber nicht weiter schlimm. Trotzdem ist er äußerst kritisch, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das heißt, diese Unternehmer hier, die übrigens, wie wir jetzt gleich sehen werden, allesamt keine wirklichen Einbußen mehr haben. Denen geht es garantiert nicht ums Geld, sondern die sehen weit über die zerstörerische Wirkung der Maßnahmen hinausgehen, dass es hier um was ganz anderes geht. Das ist auch bei Sabine Lehmann so. Die hat keine Einbußen mehr, sagt sie. Als dann die Geschäfte wieder aufgingen, ging es rasant wieder los. Schon ab dem 8.3. hat sie wieder öffnen können. Da sind in Schleswig-Holstein, da war es in Hamburg noch nicht so weit, da kamen die ganzen Hamburger zu ihr, sie hat das Geschäft der Hamburger mitgenommen. Inzwischen gibt es ja so eine App, Animap, weiß nicht, ob du davon gehört hast, da findet man all die Geschäfte und Restaurants und Hotels, die nicht mitmachen bei dem Impfzwang und bei dem Testzwang und die Menschen in Ruhe lassen, die einen auch in Ruhe und ungemaßregelt, so hat sie es formuliert, einkaufen lassen. Der Reinhard Hübner hat sich dann nochmal zu Wort gemeldet, sagt, ja, also jeder soll machen können, was er will. Daran hat sich dann so ein bisschen eine Diskussion entzündet, weil die Frage ist, wir hatten ja auch noch Herrn Olhoff, Helmut Olhoff, das ist der Leguano-Chef, der Barfußschuhhersteller, die Frage ist, kann man das so machen? Ja, wir haben uns darüber ein bisschen unterhalten. Ich habe gesagt, in meinem Laden würde ich, wenn ich sehen würde, dass sich jemand impfen lassen will, ihn immer aufklären. Das, was wir ja wissen, was die Ärzte nicht machen, überwiegend nicht machen, das würde ich tun. Ich würde aufklären, ich würde nicht nur darauf hinweisen, dass es sich hier um eine experimentelle Gentherapie handelt, auch darauf hinweisen, dass es eben experimentell ist, weil es keine ordentliche Studie gibt und vor allem darauf hinweisen, was es hier für inzwischen Nebenfolgen gibt. Und wenn dann immer noch gewünscht wird, ja, ich will aber geimpft werden, natürlich, dann ist jeder seines Glückes Schmied, würde ich sagen. Mhm. Nur, man kann nicht mit der Annahme, die wissen schon, was sie tun, jedem die sogenannte freie Entscheidung überlassen. Das kann man erst tun, wenn man sicher sein kann, jedenfalls sehe ich das so, wenn man sicher sein kann, dass er auch wirklich eine freie Entscheidung treffen kann. Das heißt, wenn er auch wirklich die Informationen hat, die er braucht und nicht nur die Propaganda, die aus den Mainstream-Medien auf ihn herunterprasselt. Das hat Helmut Ollhoff eben genauso gesehen. Der sagt, ich verbiete hier meinen Mitarbeitern, Masken zu tragen. Ich habe ja auch, ich bin ja auch so ein bisschen in der Berufsgenossenschaft und die Berufsgenossenschaft zwingt mich ja, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter nicht gesundheitlich gefährdet werden. Und er sagt, ich verbiete denen, Masken zu tragen. Masken sind gesundheitsgefährdend. Da hat er ja recht. Da hat er recht, ne? Mhm. Der Axel Turk, den wir schon mal hatten, der hat eine Gießerei in Lüdenscheid, der sieht das ähnlich, die sollen alle machen, was sie wollen. Aber ich glaube, ich habe an den Reaktionen der anderen gesehen, dass auf das, was ich gesagt habe, auf was Helmut Ollhoff gesagt hat, ich glaube, ich halte es für richtig, angesichts der besonderen Umstände, mit denen wir es hier zu tun haben, dass also diejenigen, die geimpft werden sollen, in aller Regel nicht nur keine ordentliche Information bekommen, sondern darüber hinausgehend aktiv getäuscht werden von der Regierung, von den Medien. Dass wir, bevor wir sagen können, macht, was ihr wollt, den Teil, den wir tun können, den Teil, den wir dazu beitragen können, für eine richtige Aufklärung zu sorgen, den müssen wir auch leisten. Das ist meine Position dazu, das ist auch die von Helmut Ollhoff. Axel Turk hat auch gesagt, kein Einbruch bisher, aber jetzt kommt der Chipmangel plötzlich. Da gibt es große Probleme im Maschinenbau. Da werden inzwischen für diese Chips 100-fach erhöhte Preise bezahlt. Wow. VW werden die nur noch, ja, das ist schon ein Wort, ne, nur noch in die Premium-Marken eingebaut, also Porsche und Bentley und so. Und jetzt kommt der Chipmangel, der wirkt sich ja überall aus. Und da sagt er, das kommt uns jetzt auch immer näher. Das heißt, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann kriegen wir das auch zu spüren. Ob das wohl Teil der Planungen ist, dass man also durch die Chipausfälle die Industrie hier in die Knie zwingt, um sie dann günstig übernehmen zu können, kann man ja drüber nachdenken. Also sehr outspoken Helmut Ollhoff. Er sagt dann direkt zu uns, also der Corona-Ausschuss war auch schon mal weiter, jetzt reden wir wieder über das Virus. Ich habe dann gesagt, nee, das tun wir nicht, sondern wir sind nur ein bisschen zurückhaltender, als er es vielleicht ist, weil wir versuchen ja tatsächlich, diese 40% auch noch anzusprechen, die noch ansprechbar sind. Und dann können wir nicht gleich mit den harten Formulierungen kommen, obwohl ich ihm im Ergebnis völlig recht gebe. Natürlich sind die Masken nicht nur völlig dumm und überflüssig, sondern natürlich sind sie gefährlich. Die Studien dazu gibt es ja, auch wenn alles getan wird, um deren Veröffentlichung zu verhindern und einen Rückzug, ein Zurückziehen dieser Studien in den Veröffentlichungen jedenfalls zu erzwingen. Deswegen sagt Helmut Ollhoff, nö, ich werde meinen Mitarbeitern nicht erlauben, eine Maske zu tragen, denn wir wissen, wie gefährlich das ist, ohne Sauerstoff oder mit beschränkter Sauerstoffzufuhr zu leben, hat nochmal gesagt, was er uns schon mal erzählt hat, 6 bis 8 Wochen hält ein Mensch ohne Essen aus, ohne Trinken vielleicht eine Woche, aber ohne Sauerstoff 2 Minuten, in der Regel, wenn man nicht irgend so ein Apnoe-Taucher ist oder so. Und da sagt er also, Maske ist Quatsch, ich bin hier ein potenzieller Totschläger, wenn ich sowas erlaube oder gar fordere von meinen Leuten. Ja. Jeder soll das sonst für sich selbst entscheiden und dann noch auf ein Buch hingewiesen. 1983 ist das schon erschienen von Rüdiger Liedtke, der sagt, sie tun sowieso, was sie wollen. Ne? Kennen wir den Spruch. Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Ja, deswegen sind wir jetzt ja gerade in der Partei Die Basis unterwegs, weil wir dafür sorgen wollen, dass die da oben eben nicht mehr die da oben sind, sondern dass die da unten bestimmen, was zu geschehen hat. Er sagt nochmal, in Belgien, das erinnert eigentlich kaum noch einer, aber vor ein paar Jahren hatten die 2 Jahre lang keine Regierung. Haben sie nicht geschafft. Und da sagt er, so gut wie ohne die Regierung ist es Belgien nie gegangen. Geht also auch ohne. Und im Übrigen, wer glaubt, dass er Gott ist, der macht einen großen Fehler, hat Helmut Ollhoff gesagt. Das haben uns schon viele Leute gesagt. Das ist, wer meint, er kann Gott spielen, der würde in aller Regel keine guten Karten haben. Es würde sich meistens sehr schnell herausstellen. Christine Bögel ist eine bayerische Unternehmerin, die wir auch schon mal hatten. Die hat einen kleinen Store. Jetzt hat sie einen Pop-Up-Store noch gemietet, wo sie die Altware, die sie nicht losgekriegt hat, loswerden kann. Jetzt geht's besser. Im eigenen Laden hat sie jetzt die Winterware, sodass es da auch wieder gut läuft. Aber auch sie, obwohl es ihr gut geht, sagt, das geht nicht. Wir als Unternehmer müssen uns zusammenschließen. Wir müssen dafür sorgen, dass das hier gebremst wird, dass das hier gestoppt wird, denn nur wir können das auch. Wir haben die wirtschaftliche Macht und Kraft, das zu tun, aber dazu gehört, dass wir uns zusammenschließen. Jetzt häufen sich auch die Nebenwirkungen, die eigentlich niemandem mehr verborgen bleiben. Es kommt immer dasselbe Thema, von wegen, wir kennen keinen, der an Corona gestorben ist, aber Leute, die nach Impfung gestorben ist, davon oder krank geworden sind, davon kennen wir ganz viele. Herzinfarkte, Schlaganfälle. Aber es darf nicht drüber gesprochen werden, sagt sie. Die Leute, du hast es ja eben auch schon erwähnt, die Leute aus den Krankenhäusern, das Pflegepersonal zum Beispiel, die kriegen sozusagen einen Maulkorb. Ändert nichts, viele reden trotzdem drüber, man wird auch nie nachvollziehen können, wer es gewesen ist. Also die Wahrheit kommt so oder so raus. Das Personal wagt jedenfalls kaum zu fragen. Und es gibt, also sagt sie, es gibt nur eine Chance, die Bevölkerung aufzurütteln. Das geht am besten über diese, die sind offenbar alle entweder nahestehend oder sogar in der Partei, die Basis, am besten, indem wir politische Macht kriegen und dann da oben Rabatz machen, so hat es Viviane formuliert. Sabine Lehmann hat sich dann nochmal zu Wort gemeldet. Vernetzt euch, speziell die Restaurants, die meisten Geimpften sitzen in den Pflegeheimen, die gehen ohnehin nicht mehr einkaufen. Ansonsten gibt es einen unglaublichen Zulauf zur Basis, sagt sie. Das beobachtet sie im Ortsverein. Tja, es ist also was im Gange in der Unternehmerschaft, in diesem Teil der Unternehmerschaft. Das sind wirkliche, echte Unternehmer. Jedem kannst du in die Augen gucken, bei jedem weißt du, der hat Verantwortung, nicht nur für seinen eigenen Broterwerb sozusagen, sondern auch für seine Mitarbeiter. Die setzen sich wirklich echt ein. Ja, dann haben wir noch zwei Landwirte angehört, Herrn Alois Meyer und, warte mal, nicht, dass ich hier was Falsches sage, und Herrn Georg Straller. Alois Meyer hat uns eine kleine Präsentation zur Landwirtschaft in der Krise vor und während Corona gemacht. Und Herr Straller ist Schweinebauer. Alois Meyer stellt Rindfleisch her, also er züchtet oder er hält Rinder, hat uns ausführlich geschildert, unter welchem Druck die Landwirtschaft steht in Deutschland, sich zu, ja, also sein Eindruck ist, und es war auch einigermaßen nachvollziehbar, dass man versucht, die Landwirtschaft möglichst schlecht aussehen zu lassen hier in Deutschland, damit die internationale Versorgung über gentechnisch veränderte Materialien, will ich mal grob sagen, stattfinden kann. Sie haben sich schon länger mit der Problematik befasst, mit der sich die Landwirtschaft auseinandersetzen muss, das ist nicht erst seit Corona so. Ja, er sagt, was wir hier eigentlich als allererstes machen müssen, ist das Gegenteil von dem zu tun, was uns von der Öffentlichkeit oder von der Regierung abgefordert wird, nämlich das Gegenteil von der Wieler-Forderung. Wir müssen Fragen stellen. Von wegen keine Fragen dürfen gestellt werden. Wir müssen Fragen stellen. Den Great Reset kennen viel zu wenige, sagt er. Da muss man rangucken. Er hat uns dann nochmal einen allgemeineren Überblick gegeben, der weniger was mit der Landwirtschaft zu tun hatte, kam dann aber zurück auf die Landwirtschaft. Wir müssen zurück, darüber sind wir uns alle einig, zu den regionalen Versorgungsstrukturen, insbesondere zu den regionalen landwirtschaftlichen Versorgungsstrukturen. Also der Verbraucher muss direkt wieder mit den Landwirten ins Gespräch kommen. Die ganzen dazwischen geschalteten großen Ketten, die muss man ausschalten. Und dazu gehört auch, dass man sich gegen die Gentechnisierung sozusagen wendet und die deutsche Landwirtschaft wieder in der Region zu neuem Leben erweckt, nicht mehr behindert und nicht mehr zugunsten beispielsweise der EU-Agrarsubventionen letzten Endes die Kleinen kaputt macht, um immer größere Betriebe die Versorgung übernehmen zu lassen. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es eine Lebensmittelvernichtung gibt von 20 bis 30%. Das finde ich ganz schön viel.
Wow.
Ich habe gedacht, das ist eine Überproduktion. Er hat er mich ein bisschen korrigiert und sagte, nee, wir kaufen einfach auch aus anderen Ländern Lebensmittel, die eigentlich brauchen würden, um die hier billig auf den Markt zu bringen. Das ist auch ein großer Fehler. Ich wusste davon gar nichts. Georg Straller, der Schweinebauer, hat ebenfalls doch drauf, er hat erläutert, dass diese Entwicklung schon lange, lange vor Corona begonnen hat. Ja, wir wissen ja, dass in der bei den Agrarsubventionen auf der EU-Ebene alles kaputt ist. Da funktioniert gar nichts mehr. Auch er, Verbraucher und Landwirt, müssen sich besser miteinander verbinden, in einen Dialog treten. Auf keinen Fall dürfen wir es zulassen, dass die Gentechnik hier alles übernimmt. Merkwürdig fand er, ich glaube, du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, dass große, weite Teile der Bevölkerung sich gegen GMOs, also genetisch manipulierte Lebensmittel aussprechen, aber kein Problem damit haben, wenn sie selbst zu einem genetisch veränderten Produkt werden durch die Impfung. Hähnchenfleisch, das ist ja auch so ein Ding, was immer wieder beworben wird, für das kein Tier mehr sterben muss, also künstliches Fleisch, da dürfen wir nicht hinkommen. Auch wenn das hier mit allen Mitteln versucht wird, uns klar zu machen. Nahrung ist wichtig, denn Nahrung kann das Leben verkürzen, damit kann man das Leben steuern, man kann es auch verlängern, also achtet darauf, dass wir uns gesund ernähren. In den USA, das war mir schon bekannt, sagt er, da haben manche der sehr Reichen inzwischen ihre eigenen Farmen. Die sorgen schon dafür, dass das Essen, was sie bekommen, das richtige Essen ist. Ne? Und die anderen, die müssen dann eben sehen, dass sie mit künstlichem oder genmanipuliertem Zeug irgendwie über die Runden kommen.
Hast du das übrigens mitbekommen, was der Zuckerberg rausgelassen hat?
Nee, was hat er gemacht?
Warte mal, versuch das dir mal zu zeigen. Da kann ich das mal, warte schnell, hier. Das mal rüber. So, schnell. So. Lass wir das mal laufen.
We just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA.
DNA is inherited in
your own nucleus cell. We just don't know the long-term side effects of basically modifying people.
Last week, Facebook announced they are, quote, expanding their efforts to remove false claims on Facebook and Instagram about COVID-19 vaccines. Let's take a look at Facebook's most updated COVID-19 vaccine policy. The real kicker is right here in the policy where Facebook says it would remove any content that, quote, claims the COVID-19 vaccine changes people's DNA. Well, we just got a new leaked tape from Zuckerberg himself, the CEO of Facebook, basically violating his own code of conduct. He would be censored on the platform today for what he said.
I share some caution on this because we just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA.
So when Zuckerberg said, quote, basically the vaccine is modifying people's DNA, it seems pretty clear modifying is synonymous with changing. Again, Zuckerberg would be banned from Facebook for saying this. This video of me showing the CEO of Facebook talking might be banned, but then Zuckerberg on November 30th in a public live stream Q&A appears to somewhat change his tune.
And my understanding is that these vaccines do not modify your DNA or RNA.
No. First of all, DNA is inherent in your own nucleus cell. Sticking in anything foreign will ultimately get cleared.
Well, I'm glad we can clear that up.
Yeah, I'm glad we could clear that up. Isn't it interesting that Zuckerberg can vastly evolve his thinking on the subject of vaccines? As soon as he's made up his mind, or appears to have made up his mind on the topic, he disallows the almost 3 billion Facebook users to do the same. Rules for thee, but not for me. Seems a little bit hypocritical, don't you think? What happened to free speech? And who is on this Facebook oversight board? Who makes all their policy decisions? It's not that the insider is betraying Mark Zuckerberg. It's that Mark Zuckerberg is betraying what Facebook ought to stand for.
Ja, spannend, oder?
Also, der Typ scheint mir selbst GMO zu sein. Also, er hat ja auch mal diesen Link musst du mir rüberschicken. Er hat ja auch mal in einem anderen Video eine Art freudsche Fehlleistung begangen, hat gesagt, ich war ja auch mal ein Mensch. Ich bin ja noch ein Mensch. Kennst du das?
Ja.
Also man hat schon den Eindruck, dass er entweder nicht alle Tassen im Schrank hat oder dass sie da inzwischen aus ihm so einen halben oder einen ganzen Roboter gemacht haben. Ne?
Der Ding ist gut, der, wie heißt der in Österreich, der hat wirklich Klartext geredet, kannst du mal reinhören, das ist wirklich, Moment.
Der Bundeskanzler Kurz hat gestern Folgendes gesagt in seiner Pressekonferenz, ich zitiere, der dritte Stich sollte keine Ermessensentscheidung sein, erst dieser bietet eine langfristige Wirkung. Zitat Ende. Also erstens einmal habe ich da ein Déjà-vu, mit die Pandemie ist für die Geimpften vorbei, das hat er schon für die zweite Dosis versprochen. Aber zweitens ist es total interessant, wenn man das dann gegenüberlegt, diese Aussage mit dieser Einverständniserklärung, die man unterschreiben muss, wenn man sich impfen lässt. Das ist der aktuelle Stand, den die Menschen unterschreiben, die bei der Impfung sind. Und da steht drinnen, die Anwendung von Covid-19-Impfstoffen als dritte Dosis ist derzeit nicht zugelassen. Die Datenlage ist noch begrenzt und über Art und Häufigkeit der Nebenwirkung ist wenig bekannt. Also der Kanzler sagt, das ist notwendig. Das, was man da drinnen oder was man unterschreibt, wenn man sich impfen lässt, ist das Gegenteil davon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so geht seriöse Gesundheitspolitik nicht. Das ist ein einziger Betrug und eine einzige Manipulationsmaschinerie, die hier von Seiten der Regierung aufrechterhalten wird.
Ja, völlig richtig.
Also ich glaube, ich habe Klartext gesagt, in etwas über eine Minute, was man weiß, was momentan da abgeht. Es ist schon heftig, was der Kurz rauslässt und was du eigentlich unterschreiben musst. Das ist ja wirklich gerade die Material. Also das ist bei gewissen Ländern zählst du nur noch geimpft, wenn du die dritte hast. Und bei Israel sind sie schon an der vierten dran.
Ja, da sind sie schon bei der vierten Impfung dran und das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich habe es, glaube ich, aber schon mal gesagt. Der Helmut Ollhoff, der hatte mir ja schon vor ein paar Wochen mal am Telefon gesagt, was wir jetzt auch öffentlich in Anführungsstrichen bei uns in unserer Sitzung nochmal wiederholen durften. Im Oktober 2020, also 2 Monate vor Beginn der Impfung, gab es bei ihm eine Betriebsbesichtigung und da war auch der Vorsitzende, heißt das so, des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages dabei. Das ist ein CDU-Mann namens Erwin Rüttel. Und der hat ihm damals schon gesagt, ja, die Impfungen gehen jetzt wirklich los und es werden nicht nur 2 Impfungen sein, sondern es wird so sein, dass alle 6 Monate jeder sich impfen lassen muss. Ein weiterer Beleg dafür, nicht nur, dass es sich hier um eine geplante Aktion handelt, die mit Gesundheit gar nichts zu tun hat, sondern dass hier diese Leute, die solche Forderungen aufstellen, ganz genau wissen, was sie tun. Dass sie also vorsätzlich sittenwidrig schädigen. Und das bedeutet, keiner von denen wird hier von der Haftung ausgenommen sein.
Das ist das 10er-Abo, wo du machen kannst. Die 11. gibt es dann gratis.
Ja, also.
Bratwurstimpfung.
Ja. Verstößt alles gegen das Heilmittelwerbegesetz. Das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Da wird es noch mehr zu geben. Wir haben jetzt auch einige Kollegen, die dabei mitmachen. Die sagen auch, ja, die Rechtslage ist völlig klar. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Gerichte sagen, das Recht gilt nicht mehr. Aber wir werden jetzt mithilfe der Kollegen im großen Stil diese Abmahnungen nach dem Heilmittelwerbegesetz rausschicken. Schauen wir mal.
Sehr wichtig, weil da gibt es so viele Sachen, die sind definitiv nicht gestattet. Das Gleiche, wie die Polizisten sich auftürmen, da passiert so vieles einfach aus Angst und Panik. Wenn man sich genau auskennt, kann man sich wirklich wehren. Übrigens heute, das habe ich vor dem Livestream gesagt, ich kenne ihn persönlich, ich darf aber den Namen nicht nennen, der erste Italiener, der hier aus Tansania rausgeflogen ist, ohne PCR-Test und ohne Maske. Weil er hat ein Leck gefunden im Gesetz und hat das voll durchgezogen mit seinem Anwalt und der fliegt ohne PCR-Test und ohne Masken, das ist legal. Also ihr seht, klar ist es aufwendig, aber es lohnt sich einfach dran zu bleiben und schauen, weil es sind wahrscheinlich viele sogenannte Gesetze oder Verordnungen und so weiter sind rechtswidrig und das muss man einfach durchziehen und dann kann man das auch schaffen. Also das ist ein gutes Beispiel.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel und ich halte es auch nach wie vor für absolut wichtig, dass möglichst viele Leute sich bestätigen lassen, dass sie Covid-19, was immer das ist, gehabt haben und überstanden haben. das ist das eigentliche Genesen. Also das, was hier von den Wahnsinnigen oder sagen wir erstmal ein bisschen harmloser von den Psychopathen und den Soziopathen verlangt wird, ist ja, dass man nachweist, dass man vor mehr als 6 Monaten positiv getestet wurde. Dann ist man genesen, was ja völliger Schwachsinn ist, wie wir inzwischen wissen. Aber es gibt ja die Möglichkeit, sich bestätigen zu lassen, von einem Mediziner und einem Labor bestätigen zu lassen, dass man T-Zell-Immunität hat, weil man das Virus überlebt hat, ne? Weil man also die grippeähnliche Erkrankung, um es mal so neutral zu formulieren, überstanden hat. Und das kann man im Gericht durchsetzen, dass dann festgestellt wird, dass man immun ist. Denn es werden genügend Sachverständige bereit sein zu bestätigen, dass die natürliche Immunität, selbst der verrückte Drosten sagt ja, am liebsten würde ich mich nach den Impfungen jetzt auch nochmal anstecken, dann habe ich richtig natürliche Immunität. Mein Gott, ey. Jedenfalls gibt es genügend Experten, die sagen, die natürliche Immunität ist wesentlich robuster.
Ja, absolut. Da gibt es Studien. Die Studien sind da, dass man das X-fache stabiler ist. Und man hat auch schon herausgefunden, dass du zum Teil gar keine Antikörper hast nach diesem Genexperiment. Gibt es also auch. Dann haben wir auch herausgefunden, dass, glaube ich, 254 Mal mehr Virenlast hast mit dem Genexperiment, anstatt ungeimpfte, nein, gesunde Menschen. Jetzt muss ich mich umgewöhnen. Ich möchte nicht ungeimpft sagen, sondern gesunde Menschen. Und ist abartig. Und sie sagen immer, diese Pandemie der Ungeimpften kommt jetzt, das ist jetzt überall. Auf der ganzen Welt kommt jetzt das ist jetzt das neue Narrativ, wo sie das so durchsetzen wollen. Dabei ist es umgekehrt. Die Geimpften sind diejenigen, die jetzt das Problem sind. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was das heißt. Die Leute haben alle ihre Vorteile und die Gesunden sollten dann zu Hause bleiben. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil die Gesumpften werden sich gegenseitig anstecken und da wird das noch schlimmer. Und die Gesunden sind dann zu Hause und können sich erholen.
Ja, so sieht's aus. Ich habe ein Video gesehen, das kennst du vielleicht auch, eines amerikanischen Hochschullehrers, ein Professor, ich weiß nicht mehr, wo der herkam, der hat sich tatsächlich bestätigen lassen durch einen Arzt, durch ein Labor, dass er T-Zell-Immunität hat und dass er dann nicht geimpft werden darf. Nicht nur nicht muss, sondern nicht darf, weil sowas kann gefährlich sein. Und er hat diese Bestätigung bekommen vom Gericht und das hat seine Universität dann akzeptieren müssen. Also das ist ein wirklich gutes Vorgehen. Es ist uns mal gesagt worden, Viviane und mir, Mensch, damit spaltet ihr die Gesellschaft. Nein, damit spalten wir nicht die Gesellschaft. Damit zeigen wir, dass die andere Seite uns belügt und betrügt nach Strich und Faden. Damit hebeln wir die andere Seite aus. Das sollten möglichst viele Leute machen.
Absolut. Man hat es ja gesehen, auch in Österreich gibt es jetzt einen tollen Post, die haben die Testkapazität ist explodiert und so gehen natürlich die Inzidenzzahlen nach oben. Österreich hat die ja noch, Deutschland hat sie abgeschafft. Und wenn man das natürlich genau anschaut, man redet ja früher eine Durchseuchung von 50-60%. Dann ist das Ganze erledigt. Man hat ja früher von diesem R-Wert geredet. Das ist auch kein Thema mehr. Und du merkst, das ist alles vergessen. Wenn man das genau mit einem gesunden Menschenverstand durchgeht, da kommt was. Und dann ist wieder weg und das ist eigentlich alles nur eine Farce. Und das ist für mich so unglaublich, dass die Menschen das alles annehmen. Sagen, ja, Inzidenz ist jetzt nicht mehr, Intensivbettenabbau, das kann passieren. Dann haben wir auch, der R-Wert ist auch nicht mehr. Und die gesumpft sind, die werden wir auch nicht mehr testen. Das spielt auch keine Rolle. Es ist...
Ich muss dir unbedingt diesen Artikel rüberschicken. Das ist der Teil 3 von 3 Teilen. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das geht um ein, das ist kultisches Verhalten. Das ist wie ein Kult. Und er sagt, wir müssen die Leute auf der anderen Seite dazu bringen, dass sie es auf die Spitze treiben. Denn in dem Moment, wo die Bevölkerung erkennt, dass es hier ein kultisches Verhalten ist. In dem Moment bricht das Kartenhaus zusammen. Es geht nur, indem wir die andere Seite zwingen. Solange die diese Illusion aufrechterhalten, dass wir noch einen Rechtsstaat haben oder dass es um Gesundheit geht, solange dringen wir nicht durch. Wir müssen die pushen, solange bis die eben völlig aus dem Ruder laufen. Dann erkennt man es. Er sagt, es ist wie bei, wir müssen Charles Manson dazu zwingen, seinen esoterischen Friede, Freude, Eierkuchen Mist wegzulassen und in die Tötungsorgie überzugehen. Wir müssen, da gab es mal so einen Kult, wie hieß der, von einem Menschen namens Jim Jones, der hatte 700 Follower, das war, glaube ich, in den 80ern oder 70ern noch, und hat die dann irgendwann mit nach Jonestown, ne, also ein Ego-Problem hatte der nicht, nach Jonestown, irgendwo nach Guyana mitgenommen und hat dann einen Massenselbstmord mit denen begangen. Die mussten sich und ihren Kindern irgend so eine Flüssigkeit, das ist, wird jetzt im übertragenen Sinne immer genannt, drink the Kool-Aid. Drink the Kool-Aid bedeutet, du trinkst Gift. Das hat er mit denen gemacht, die waren alle tot. Und dann sagt er, dass dieser Autor dieses Berichts sagt, er, so weit müssen wir die andere Seite bringen, dass das öffentlich wird, dass man aufhört mit dem esoterischen Gelabere, sondern dass man zeigt, das steckt wirklich dahinter. Hm. Dass man erkennen kann, es geht nicht um Gesundheit, sondern es geht um kultisches Verhalten, was völlig sinnlos ist. Du hast es ja eben selber gesagt, das ändert sich, der R-Wert, dann die Inzidenzen und plötzlich ist es wieder was Neues. Jede Woche ein neues kultisches Gericht wird da aufgetischt und die Leute machen es mit. Das kann man nur durchbrechen, indem man die zwingt, noch ein bisschen schneller, noch mehr auf die Spitze zu treiben.
Das ist unglaublich. Ja, internationale Vernetzung haben wir immer wieder angesprochen. Du redest natürlich von der regionalen Vernetzung, sehr wichtig, dass sich die Leute regional vernetzen, sich treffen. Man weiß nicht, was sie noch alles versuchen werden. Man redet auch von möglichen Internetangriffen, möglicherweise auch mal ein Blackout. Man weiß ja, dass das Stromnetz nicht wirklich so sicher ist. Also es ist sicher nicht ganz verkehrt, wenn man etwas zu Hause hat für ein paar Tage, würde ich auch begrüßen. Aber international, das kann ich vielleicht noch schnell zeigen, da haben wir hier diese Umfrage Ländergruppen. Wenn du nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz lebst, kannst du dich hier eintragen, wenn du Lust hast, auch kritisch bist gegenüber der Regierung, dein Telegram-Name, Vorname und das Land auswählen, deine Sprachen und abschicken. Wir sind schon über 40 Länder. Das wird auch künftig wichtig sein, auch für Reine, für Ausschuss und so weiter, dass wir die Reporter, Videos, Fotos und so weiter vor Ort haben, und macht damit, wenn ihr Leute kennt, schickt denen den Link, glaube ich, sehr eine wichtige Aktion. Wir sind schon, glaube ich, fast über 200 Leute verteilt auf die 40 Länder. Ist natürlich eine coole Sache.
Wie ist das? Wirklich gut. Das ist eine gute Erkenntnisquelle. Da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Wir sind im Moment geflutet und versuchen, den Überblick zu bewahren, weil wir auch gleichzeitig auch noch den Wahlkampf machen. Aber für die Zeit nach dem Wahlkampf, nach der Wahl, da werden wir uns enger vernetzen, Roger. Da werden wir uns insgesamt enger vernetzen und dafür sorgen, dass alle Informationen, alle relevanten Informationen wirklich für jedermann sofort verfügbar sind, ja, auch überschaubar sind, auch mit einer Indexierung versehen, ja, sind.
Also da sind wir auch gerade dran, die ganzen Studien, Links und so weiter zusammenzufassen mit Tags und Suchalgorithmen. Auch natürlich Corona-Ausschuss, eventuell das noch besser zu optimieren. Wir haben ein großes Problem mit der Informationsflut, die ganzen Sachen zu finden, und da müssen wir Lösungen finden, dass, wenn wir was suchen, dass du innerhalb Sekunden das hast, weil man hat da Tausenden von Informationsquellen, ja, und da findet man einfach nicht mehr alles, und das müssen wir in den Griff kriegen, und das ist halt sehr wichtig. Ja, wie war es, also hast du, sind das die Gäste, hast du jetzt durch?
Ja, ich hatte eben noch, das waren noch zwei Sätze, die man dazu sagen könnte. Herr Stralle hat uns in aller Deutlichkeit gesagt, dass die CSU versucht, die Landwirtschaft in Bayern zu zerstören. So hat er es auf den Punkt gebracht. Ich fürchte mal, da hat er recht, weil da wird ja auch mit brachialen Methoden letzten Endes der Great Reset durchgesetzt, ne?
Du, wegen den Wahlen hätte ich noch eine Frage. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen, das würde mich interessieren, was du dazu sagst. Briefwahl, hat das jemand ausgepackt und dann war oben ein Eck abgeschnitten. Er hat behauptet, das sei ungültig. Ich habe keine Ahnung. Hast du mal was davon gehört? Ein Eck ist abgeschnitten.
Nee, das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das alleine dafür ausreicht, einen Stimmzettel als unwirksam zu erklären.
Also ich habe keinen Plan, aber ich habe jetzt so ein bisschen verschwörungsmäßig gedacht, nehmen wir mal rein theoretisch an, das wäre ungültig, so rein theoretisch. Und du würdest wissen, wer ist regierungskritisch. Dann hättest du ja die Möglichkeit, denen diesen Wahlzettel mit diesem Schnipsel zukommen zu lassen, und die Stimmen wären alle ungültig. Das wäre eigentlich ein guter Schachzug.
Ja, wenn die das so genau hinkriegen könnten, ganz echt, glaube ich nicht. Ich bin inzwischen auch nach den ganzen Expertenanhörung, die wir hatten. Ich bin schon davon überzeugt, dass auf der anderen Seite nicht gerade die hellsten Kerzen auf dem Kronleuchter sind. dass das überwiegend schwer gestörte Leute sind, die möglicherweise hier oder da eine Inselbegabung besitzen, ja. Aber dass sie dem, was wir zu bieten haben, auch an intuitiver und instinktiver Intelligenz, dass sie dem nichts entgegenzusetzen haben. Also die denken eher so digitalisiert. Du hast doch eben den Zuckerberg gezeigt. Der merkt doch gar nichts. Das ist doch ganz offensichtlich, dass er nichts merkt. Und so glaube ich nicht, dass die andere Seite diese Fähigkeit überhaupt hat. Jedenfalls das, was wir an Ausweichmanövern beherrschen, das kriegen die gar nicht mit. Wir sind dreimal im Kreis um die gelaufen, bis die merken, dass da jemand im Kreis gelaufen ist.
Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man das gut beobachtet. Und ich glaube, das Ziel muss sein, letzten Jahre, glaube ich, waren sie uns einen Schritt voraus. Wir müssen den Spieß umdrehen, dass wir ihnen einen Schritt voraus sind. Nicht nur immer ins Reagieren kommen, sondern ins Agieren, glaube ich, sehr ein wichtiger Schritt. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, wir sind im Krieg, auch wenn es ein Medienkrieg ist, aber es ist ein Krieg. Und da muss man auch strategisch halt sehr clever vorgehen. Und da haben wir natürlich auch sehr gute Leute, die da zusammenarbeiten. Und das ist jetzt wichtig, dass wir da auf der ganzen Welt zusammenstehen. Es geht für die Menschlichkeit, es geht um die Freiheit. Und das hat nichts mehr mit Ländergrenzen zu tun. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in den Medien und wahrscheinlich diverse Kriege und weiß ich nicht was, wurde wahrscheinlich alles geblendet und geleugnet und weiß ich nicht was. Ich möchte wahrscheinlich gar nicht alles wissen, was da schiefgegangen ist. Das wird ein ganz, ganz spezielles Erwachen werden für die meisten Menschen, wenn das mal alles rauskommt und die Wahrheit muss ans Licht. Und viele werden damit nicht umgehen können. Und da müssen wir halt bereit sein, den Menschen die Hand zu halten, weil die werden durchdrehen, wenn die merken, was da abgegangen ist.
Das befürchte ich auch. Das befürchte ich auch. Ich bin nur froh, dass mein pauschaler Verdacht, dass insbesondere die jüngeren Generationen nichts merken, dass der so nicht zutrifft. Also ich habe heute, als wir aus Magdeburg zurückgekommen sind, haben wir auf der Straße noch zwei alte Bekannte getroffen, die aber noch sehr jung sind. Und die verstehen alles. Und die gehören eigentlich zu der Generation, von der ich geglaubt habe, dass denen nicht mehr kritisches Denken beigebracht worden ist. Aber die denken sehr kritisch, die verstehen alles. Das sind also auch innerhalb dieser jüngeren Generation, da kann man nicht unbedingt sagen, das ist die verlorene Generation, sondern da gibt es schon eine ganze Menge Leute, die sehr genau hingucken und sehr genau nachdenken und sich ihre eigenen Gedanken machen und auch die richtigen Schlüsse ziehen. Also natürlich ist es so, dass wir schon noch eine harte Nummer vor uns haben, denn die andere Seite ist am Ertrinken gerade und die tun alles, sieht man ja auf allen Ebenen, die tun alles, um irgendwie doch noch zum Zuge zu kommen. Aber im Grunde ist der Zug abgefahren für die. Wir müssen durchhalten, aber der Zug ist abgefahren für die. Ja. Sie schaffen es nicht mehr. Es sind zu viele Leute aufgewacht und es wachen immer mehr Leute auf. Ich meine, wer hätte das gedacht? Plötzlich geht der öffentliche Dienst in den USA, jedenfalls in Kalifornien, und sagt, ich mache nicht mehr mit. Und das ist ganz böse. Das ist ganz böse für die, weil es zeigt, sie haben die Kontrolle verloren. Sie können das nicht mehr eindämmen.
Und das weltweit. Und das ist halt das, die Bilder bekomme ich meistens gar nicht mit. Das ist das Heftige. In Brasilien hat die Massenmedien von 10.000 Menschen gesprochen und das sind Hunderttausende gewesen. Das ist das Gleiche wie in Berlin. Aber das ist ja nichts Neues. Sie lassen ab und zu eine Null weg. Ich habe noch etwas Exklusives von heute aus Tansania, was ich vorlesen kann. Wenn in Tansania jemand in Kliniken auf C19 behandelt wird, dann ausschließlich mit Sauerstoffgaben aus Sauerstoffgeräten, wenn Leute dann an diese Behandlung sterben, dann nur deshalb, weil es keinen einzigen Arzt gibt, der die nötigen Kenntnisse für die Maschinen hat, respektive die C19-Behandlung damit. Es wird einfach Sauerstoff in den Menschen, vor allem alte Leute, gepumpt, deren Lungen dann am Überdruck kaputt gehen. C19 ist nicht im geringsten das Problem, sondern mangelnde Kenntnis, Aufklärung der Ärzte. Als Todesursache wird dann C19 vermerkt.
Holy shit.
Also es ist hier in Tansania, hab ich da einen, eine Underground, wo das für uns das bisschen abklärt. Und sie hat ganz klar gesagt, unglaublich. Und da bin ich am Abklären, ob das eventuell sogar noch das gleiche alte WHO-Protokoll sein könnte, weil das hatten wir damals, das weißt du ja.
Ja.
Und wenn das dem so wäre, dann müssen wir natürlich, dann weißt du, was passiert. Also,
du, jetzt habe ich gerade mein Bild von dir verloren, ich weiß nicht wieso, aber ich will noch eins kurz sagen. Ja. Ich habe hier gerade eine Meldung reingekriegt, die hatte mir schon jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt, im Militärbereich erzählt. Ich wollte es aber nicht rausgeben, bevor ich es nicht genau weiß. Ich weiß aber, dass einer derjenigen, die diese Meldung weitergegeben hat, einer der Beteiligten, der in dieser Liste, der E-Mail-Liste mit drin ist, ist der Gouverneur von Florida. Das ist Ron DeSantis. Okay. Also, die lautet, this is how popular the injection mandate is. Many F-22 and B-52 pilots quit en masse on September 11th, 2021. Wow. Also gestern, als 9-11 war, das kann ja nur eine symbolische Bedeutung haben, als 9-11 war, haben eine ganze Reihe von F-22 und B-52er Piloten gesagt, wir machen nicht mehr mit. Ich schicke dir den Link mal, ich leite den mal an dich weiter, Roger, ja. Dann kannst du es gleich weitergeben an deine Leute.
Ja, so. Dann posten. Ich schicke das auch zurück wegen Zuckerberg, kann ich das weiterleiten. Ja, wie immer, super spannend. Wie sieht's aus? Freitag, habt ihr schon Programm?
Nee, aber ich habe mit Corwin auch jetzt am Wochenende gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass diesmal schon eine ganze Masse an Sensationen passieren wird. Wir arbeiten jetzt schon länger. Man muss an manchen Gästen ein bisschen härter arbeiten als an anderen. Aber ohne jetzt allzu viel vorwegzunehmen, ich glaube, das wird eine der spannendsten Sitzungen, die wir bisher hatten.
Ich freue mich schon, bin gespannt. Ja, wie sage ich so schön, aufgeben ist keine Option. Es spitzt sich alles ein bisschen zu. Ich hoffe natürlich immer noch, dass es friedlich bleiben kann. Aber man weiß es nicht genau. Irgendwann mal werden wahrscheinlich auch die Menschen sagen, jetzt reicht's. Und ich denke, bestimmt einfach Nein zu sagen und da auch mal so weit und keinen Schritt weiter, das muss nicht Gewalt sein. Man kann einfach sagen, so nicht, basta.
Ja, 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 Gewalt sollten wir, wenn es irgend geht, vermeiden. Das wird im Einzelfall nicht vermeidbar sein, aber die massenhafte Gewalt, zu der darf es nicht kommen. Ich sage im Einzelfall deshalb, weil es haben amerikanische Freunde von mir gesagt, wenn hier bei mir einer an die Tür klopft und mich oder meine Familie impfen will, dann ist es ein toter Mann. Und wir wissen, dass die Amerikaner alle bewaffnet sind und zwar mehrfach bewaffnet. In solchen Situationen, das ist Notwehr, da wird das eben nicht vermeidbar sein. Aber man sollte alles tun, um das zu vermeiden. Absolut. Denn das ist das, was die Gegenseite will. Die Gegenseite will mithilfe von Bürgerkriegen, mithilfe von Pandemien, mithilfe von Naturkatastrophen, die teilweise auch inszeniert sind, in die Bevölkerung dazu bringen, zu glauben, dass die eigenen nationalen Regierungen oder die regionalen Regierungen nicht in der Lage sind, sowas zu beherrschen. Und deswegen soll man sich dann am Ende an die UN wenden, damit die eine Weltregierung sein kann. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Regionalität. Deswegen bin ich in dieser Partei die Basis, weil das ist die einzige Form der Demokratie, von unten nach oben und nicht von oben nach unten.
Das macht definitiv Sinn. Ein gutes Schlusswort. Rainer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir sind sehr gespannt auf den nächsten Freitag. Und ich denke wahrscheinlich, wenn nicht irgendwelche spezielle Termine sind, dann wieder Sonntag um 20 oder 21 Uhr, das können wir noch definieren. Ton war heute, also im Internet war ein bisschen African-Style, ich habe aber eine lokale Aufnahme, werde das dann abspeichern und dann hochladen. Da glaube ich, habt ihr dann gute Qualität. Rainer, wir hören uns, wenn was ist und wenn du mal was Exklusives hast, dann melde dich einfach, dann nehme ich dich rein und die Spannung steigt.
Okay, Roger, denk dran, dass du mir diesen Clip da mit Zuckerberg, ist sehr genial. Ich schicke dir den Beitrag, von dem ich vorhin erzählt habe.
Schicke dir gleich rüber. Okay. Bis dann.
Also, bis dann. Tschüss.
Und so, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Bis bald einmal. Schön wart ihr dabei. Und denkt daran, aufgeben ist keine Option. Und glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber. Und verbinde die Punkte. Gute Nacht zusammen, bis bald. Bye bye. Tschüss.